Es hätte mehr geholfen, wenn man sagt, auf mich kommt jetzt ein Monat zu, der wird tough. Ich werde aus meiner Komfortzone rausgehen müssen. Es wird Arbeit sein. Wäre es so schön, es gibt so zwei Formen von Schmerz. Den Schmerz von Disziplin und den Schmerz von Reue.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar Al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Ramadan ist in einer Woche und während viele sich auf den spirituellen Aspekt dieses gesegneten Monats konzentrieren, gehört unsere Fitness und Gesundheit genauso dazu. Und dafür habe ich den Bruder Islam Abdelkader eingeladen, einer der diszipliniertesten Muslime, die ich kenne, was Fitness und Ernährung betrifft. Und er hat Kraft Fuel gegründet, ein Halal Meal Prep Catering, das Muslime in Wien mit den Mahlzeiten versorgt, die sie brauchen, um fit und gesund zu bleiben. Und zu Ramadan möchte er dieses Ziel genauso weiterführen. Wir sprechen auch darüber, was Ramadan tatsächlich ausmacht und worum es uns als Muslime wirklich gehen sollte. Und mit welchem Mindset auch wir diesen Monat angehen sollten. Den Link zu Kraft Fuel findet ihr in der Beschreibung. Viel Spaß.
Assalamu alaikum, Islam.
Assalamu alaikum, Allah.
Alles gut für dich?
Alhamdulillah, alles gut, danke dir.
Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe dich eingeladen konkret für die Folge, weil ich weiß, viele Muslime, unter anderem auch ich, möchten den Ramadan nicht nur spirituell, sondern haben auch diesen Fitnessgedanken und den Ernährungsgedanken auch irgendwo im Hintergrund. Ich weiß, unsere Eltern, unsere Generation sind gewohnt, also haben es jetzt nicht wirklich zur Priorität gemacht, diesen Aspekt neben den religiösen wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und du kennst die Stories, die wir machen alle. Und ich wollte unbedingt besonders für diesen Ramadan Leuten einen Leitfaden geben und eine Möglichkeit, sich eine Vorstellung zu holen, was das Fasten aus einer gesundheitlichen Perspektive, wie man das betrachten kann und planen kann vor allem, damit man fit bleibt. Weil den religiösen Aspekt werde ich dann sowieso inshallah abdecken.
Inshallah.
Und dafür habe ich dich eingeladen, weil ich weiß, du hast einiges geleistet und es würde mich freuen, wenn wir heute über genau diese Themen reden, Disziplin, Ernährung, Motivation, besonders als Muslim dann in der Hinsicht. Magst du dich vielleicht den Leuten vorstellen und erzählen, was du da an Sachen gemacht hast?
Sehr gerne, danke für dieses Intro. Mein Name ist Islam Abdelkader, ich bin 30 Jahre alt, Ehemann und Familienvater, habe einen Job und führe das ein oder andere Projekt auch noch nebenbei, das heißt voll beschäftigt. Und das Thema mit Fitness bei mir, und warum ich heute da sitze und hoffe, dass ich dem einen oder anderen auch ein paar Tipps geben kann für eine Fitness-Journey, ist, dass ich Anfang meiner 20er sehr diszipliniert und ziemlich fit war. Danach kam der Klassiker mit dem Heiraten. Da passiert es oft und häufig, dass man sich als Mann dann eine Zeit lang gehen lässt, einfach aus Bequemlichkeit und Faulheit. Und ich habe dann über die Jahre, über die ersten 2-3 Jahre, schnell 20 Kilo zugenommen an Körpergewicht. Und irgendwann mal kam dann so ein Realitätscheck für mich, als die ersten Rückenschmerzen und Knieschmerzen begonnen haben, mit unter 30, wo ich dann gesagt habe, das bin ich eigentlich nicht und es wäre ein Vorteil, wenn ich zurück zu meinen alten Routinen zurückkehre.
Und? Was hast du gemacht?
Ja, Alhamdulillah, also ich habe mein Training wieder eingeführt, habe das konsequent durchgezogen, natürlich mit Auf und Abs, beruflich bedingt und aus diversen anderen Gründen. Habe dann auch an meinem Schlaf wieder gearbeitet, das ist unheimlich wichtig und wird unterschätzt, ausreichend Schlaf und Regeneration. Und der letzte Baustein in dieser Fitness-Journey war dann quasi tatsächlich die Ernährung, wo ich Alhamdulillah jetzt davon überzeugt bin, dass ich diese sehr gut im Griff habe.
Du bist jetzt aber kein Ernährungsberater per se oder sowas, das ist nicht dein Job oder ähnliches.
Ich bin kein Ernährungsberater, ich bin kein Fitness-Coach, sondern ich bin ein durchschnittlicher muslimischer junger Familienvater, Alhamdulillah, und denke, dass ich trotzdem meinen Geschwistern, meinen Brüdern Tipps geben kann, um an ihrer Fitness zu arbeiten.
Wie lange hast du gebraucht, um diese ganze Veränderung hinzubringen? Also von Schlaf bis Ernährung bis Abnehmen ist das Ganze. Wie lange hat das gedauert?
Ich würde jetzt sagen, ungefähr 2 Jahre.
2 Jahre doch, also?
2 Jahre doch, ja.
Okay, das Abnehmen selber auch, 2 Jahre?
Das Abnehmen dann nicht, aber dass du konsequent ins Training gehst, dass das Training eigentlich zur Gewohnheit wird.
Okay, das hat schon lange vorgebracht.
Das hat gebraucht, dass du auch Spaß daran hast.
Okay.
Man hat nicht immer Spaß daran, man ist nicht immer motiviert, aber dass du einfach diese Gewohnheit entwickelst, diszipliniert zu bleiben und auch ins Training zu gehen, wenn du keine Lust darauf hast, das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht.
Okay.
Und das Training einfach als Bestandteil des Lebens zu sehen.
Gut. Also jetzt, wo Ramadan bald kommt, steht eigentlich immer im großen Vordergrund das Fasten, wie wir es ja vom Gesundheitlichen kennen. Und Wenn wir alle warten schon auf die Fragen. Kein Essen, auch kein Wasser. Ja. Das ist ja jeder fragt, ja, der Insider.
Auch kein Wasser,
ja. Auch kein Wasser, ja. Für die, vielleicht die Nicht-Muslime, die zuhören, auch kein Wasser, tatsächlich. Ja. Und wir leben immer noch, tatsächlich. Also was für Vorteile besitzt das Fasten an sich jetzt mal? Warum sollte man das, warum ist es so eine Praxis, die seit Jahrtausenden von Menschen umgesetzt wird?
Das Fasten beschreibt eine Praxis, wo man von bestimmten Dingen fernbleibt und darauf verzichtet. Das kann zum Beispiel Nahrung sein, das können gewisse Handlungen oder Tätigkeiten sein. Und der Grund, warum viele Menschen diese verschiedenen Formen von Fasten durchführen, ist, dass sie einfach sich rekalibrieren möchten wieder. Das heißt, sie haben zum Beispiel von einer Sache zu viel oder von einer Sache, die schädlich ist, einfach zu viel bekommen und möchten diese unterlassen, damit sie wieder zu ihrem Naturzustand oder Ursprung zurückkommen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du, wenn gewisse Leute machen zum Beispiel Social Media Fasten.
Oder so Dopamin Detox.
Ganz genau, ja, ganz genau. Ja.
Dass sie von Sachen wegkommen.
Absolut richtig, ja.
Was ist jetzt konkret in Ramadan die Form von Fasten, die man wissenschaftlich kennt? Weil ich weiß, ich hab gelesen, es fällt unter dem Trockenfasten und das ist eher so eine Art, dass der Körper in seine Art Zellregenerierung reinkommt, weil du ihm nicht die Stoffe gibst, die er grundsätzlich braucht und auf die Art und Weise regeneriert er sich von sich selbst, also von alleine quasi.
Du meinst den Prozess der Autophagie?
Genau so ist es, ja.
Genau, das beschreibt eigentlich die Zellerneuerung und Zellreparatur im Körper. Und das führt der Körper von sich aus durch, wenn er von außen keine zusätzlichen Nährstoffe bekommt. Und den Prozess der Zellerneuerung und Zellreparatur hat man eigentlich auch sogar schon im Schlaf. Also das ist nicht nur im Fastenzustand. Man dehnt das quasi nur aus, nur im Fastenfenster. Und dadurch reinigt sich der Körper von selbst, bildet neue Zellen und entgiftet auch den Körper, setzt Schadstoffe frei und Abfallprodukte, die der Körper sonst nicht brauchen kann.
Kann Fasten eigentlich gefährlich sein? Weil das ist eigentlich immer wieder so die Frage, die immer aufkommt, weil wenn man, besonders auch wenn Muslime kein Wasser trinken, dass immer wieder diese Frage kommt, ob das nicht wegen Dehydrierung oder sonstiges immer gefährlich sein könnte.
Es gibt Untersuchungen und Studien, die besagen, dass ein Trockenfasten bis zu 36 Stunden ohne Probleme möglich sein kann.
Also ohne Wasser, ohne Essen oder meinst du jetzt
wirklich? Ohne Essen und ohne Flüssigkeiten.
Also durchgehend meinst du 36?
Bis zu 36 Stunden ist es möglich, theoretisch, ja.
Okay.
Also wie gesagt, das ist laut Studien und verschiedenen Untersuchungen, die durchgeführt worden sind. Bis dahin kann es noch ungefährlich sein. Das hängt aber natürlich ab von der jeweiligen Person, die das Fasten vollzieht, in welcher Klimazone du bist, in welcher Region der Welt, unter welchen Umständen rufst du die ganze Zeit oder bewegst du dich die ganze Zeit. Je nachdem kann sich das anders auswirken auf den Körper.
Wie ist es dann in Ramadan spezifisch? Gibt es dazu Studien?
Es gibt grundsätzlich keine Bedenken. Es gab jetzt nirgendwo Bedenken, dass die Form von Fasten im Ramadan gesundheitsschädlich sein kann, unter gewissen Bedingungen. Und zwar, dass man im Essensfenster zum Beispiel sie den Körper ordentlich nährt, genug Flüssigkeit zuführt, sich nicht überlastet oder überarbeitet und nicht die falschen Nährstoffe zu sich nimmt. Also nicht viel, also nicht fettreiches, nicht zuckerhaltiges.
Also wenn man zu Suhoor und zu Iftar die Sachen richtig macht, dann ist man okay unterwegs quasi.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man nicht viel falsch machen.
So kann man das sehen, genau. Weil das Fastenfenster im Ramadan beträgt ungefähr, je nachdem, wo man wirklich ist, in welchem Teil der Welt, ungefähr 16 bis 20 Stunden. 20 Stunden ist dann schon eher etwas höher. Und das stellt absolut kein Problem dafür für die Gesundheit eines menschlichen Körpers, der gesund ist.
Ja, mit Ausnahme halt von Leuten, die eben nicht fasten können also, oder sollten. Schauen wir auf Frauen oder Menschen, die medizinische Konditionen haben.
Ganz genau, absolut. Also kranke Menschen, schwangere Frauen, stillende Frauen, menstruierende Frauen sind ja vom Fasten ausgenommen, weil die schon ziemlich belastet sind körperlich. Und ja, für die ist das Fasten eben nicht empfehlenswert.
Gut, da kommen wir noch zu den Nitty-Gritty, sage ich mal, was Ramadan betrifft. Was müssen denn Muslime machen oder worauf müssen sie Muslime achten, damit sie jetzt in Ramadan fit bleiben? Weil meine Schwierigkeit, was das betrifft, ist, es fängt relativ gut an. Da hat man, bei mir ist es so, ich habe relativ viel Energie in der, vormittags und das läuft dann sehr gut bis 14, 15 Uhr. Und ab da bin ich jetzt vielleicht nicht hungrig, aber mein Energiespiegel senkt sich extrem. Ich nenne das so mein I don't care Mood. Ich komme aus einem Mood, wo man mich wirklich, du kannst mir fast gar nicht auf die Pelle rücken. Weißt du, was ich meine? Kennst du das?
Ja.
Also du bist so in einem State, wo man dich wirklich provozieren will, aber ich lasse mich nicht provozieren. Ich kann gar nicht. Ich habe nicht mal Energie für dich, dass du mich jetzt irgendwie provozierst.
Aber das ist doch positiv.
Es ist positiv. Also wirklich, es wirkt sehr, sehr gut. Aber für Fitness zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, quasi in der Zeit zu trainieren. Ich habe es früher mal zu Corona geschafft, aber das war auch ein leichtes Training. Es war eher so draußen sitzen, Liegestütze machen, ein paar Gewichte heben, das war's. Aber ins Gym gehen, spezifisch, und dort quasi unter Anführungszeichen mal alles zu geben, relativ schwer. Danach hast du Iftar, da bist du schon mal voll. Und dann hast du nur eine Stunde bis Tarawih. Also Tarawih, also wirklich so den Qiyam zu machen, das dauert dann auch 2 Stunden selber. Dann verdaust du alles und dann ist es schon fast Mitternacht. Mhm. Und kein Gym hat in der Zeit offen. Und dann endet es so, dass ich dann dann einfach nicht trainiere für 30 Tage quasi. Und die Ernährung läuft irgendwie halbwegs und dann wird man entweder zum Loch, was ich glaube ich bei anderen, bei mir nicht so, oder du nimmst tatsächlich zu in der Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht von der Einteilung her, alltagstechnisch, wie sich das ausgehen soll.
Also wenn du jetzt meinst, wann das Training zu platzieren ist, gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten. Ja. Du hast das angesprochen, das erste ist vor dem Iftar direkt.
Okay.
Das hat den Vorteil, dass du dann direkt nach dem Training nach Hause kommen kannst und deinen Körper versorgen kannst mit Nährstoffen. Der Nachteil ist, dass du eine sehr begrenzte Intensität aufbringen kannst, aus dem Grund, den du angesprochen hast, mit niedrigem Energielevel und ich kann nicht mehr und ich schaue, dass der Tag vorbeigeht.
Kennst du Leute, die das aber trotzdem machen?
Ja.
Wie machen die das?
Die gehen tatsächlich. Es ist halt witzig, weil es ist jetzt leicht gesagt, wenn ich sage, es ist alles Kopfsache.
Okay.
Aber wenn ich mit diesen Leuten rede, sagen sie, dass es Kopfsache ist.
Es ist Kopfsache. Also die haben keinen Spaß dran. Die sitzen da und denken sich so, ich bin Spartaner, also ich ziehe das jetzt durch so oft.
Ja, ganz genau.
Okay.
Es passt für sie so perfekt in ihre Alltagsplanung rein und deswegen ziehen sie es einfach durch. Weil wenn sie es nicht da machen, machen sie es gar nicht.
Also
es
ist ein reiner Pragmatismus für sie.
Absolut.
Sie sind pragmatisch einfach. Genau.
Okay. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand motiviert ist oder Spaß daran hat, nach 14 Stunden Trockenfasten ins Gym zu gehen und sich da abzuschwitzen mit schweren Gewichten und so.
Dann schwitzen wir sehr nicht viel.
Ja, aber sinngemäß halt abzuackern, weißt du,
was ich meine? Verstehe, was du meinst.
Ja.
Wie ist aber die Qualität des Trainings, wenn man das so eine Stunde davor macht?
Das kannst du anpassen.
Aber kann man gute Ergebnisse erzielen? Kann man immer noch fit bleiben?
Absolut, du musst das Training anpassen. Du schaust, dass du dann, immer du sagst, du kannst nicht schwitzen, dann passt du eben auch die Übungen und die Wiederholungsanzahlen etc. so an, dass du nicht ins Schwitzen kommst. Das heißt, du trainierst zum Beispiel mit deiner Intensität, die deinen Muskel noch beansprucht, die vielleicht noch einen Reiz setzt, aber nicht so, dass du dann wirklich außer Atem bist und normalerweise dann beginnen würdest zu schwitzen.
Kann das gefährlich werden, wenn man zu krass trainiert, schon, oder?
Es kann schon gefährlich werden, wenn du wirklich viel zu intensiv trainierst. Und ich habe jetzt wirklich von niemandem gehört, dass das passiert ist oder sowas, aber es klingt logisch. Kann schon sein, dass du dann in Ohnmacht wirst. Ich habe Leute gesehen, die nicht fasten und trainieren und
ist mir auch schon passiert.
Also. Ja, subhanallah.
Ich sage auch ohne den Fasten, ja.
Man muss auch ein bisschen den Kopf einschalten dabei.
Okay.
Man darf jetzt nicht stur durchlaufen und sagen, ja, Training ist Training und ich muss es durchziehen, sondern mit Verstand. Du sollst dem Körper nicht schaden mit dem Training, sondern der Körper soll nach dem Training mit mehr Energie das Gym verlassen.
Wie ist es dann nach Iftar? Ist da auch eine... Würdest du auch Gym ansetzen?
Wenn ich alleinstehend wäre und alleine leben würde, würde ich es so machen, dass ich mein Fasten breche mit Datteln, so wie es die Sonne des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, mit Proteinshake und Wasser und dann direkt ins Gym gehe.
Okay.
Oder sogar das Fasten im Gym breche und dort aber natürlich auch zuerst mein Maghrib-Gebet verrichte und dann mit dem Training direkt beginne. Ich habe das jetzt einige Male im Winter gemacht, weil ich ein paar Tage nachfasten musste vom letzten Ramadan. Ich war da eine Zeit lang ziemlich krank. Und habe das diesen Winter so gemacht und wallahi, das waren Trainingseinheiten, wo ich die Gewichte getoppt habe. Das ist unvorstellbar.
Ja, okay. Winter ist auch etwas anderes, ne?
Natürlich ist was anderes. Ja. Natürlich ist es viel leichter.
Ich mag um 16 Uhr so.
Sicher, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich habe dann mein Fasten zu Hause gebrochen und quasi nüchtern ins Training, super erledigt, nach Hause gegessen und entspannt.
Okay.
Das heißt, wenn ich alleinstehend wäre oder quasi oder alleine wohnen würde. Das geht auch schon mal nicht, wenn du noch bei den Eltern wohnst, weil Ramadan ist halt auch eine Zeit der Zusammenkunft. Da isst du mal ausnahmsweise alle zusammen zur selben Zeit.
Okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz alleine wohnen würde, dann würde ich das wirklich so zwischen Maghrib und Aisha platzieren.
Zwischen Maghrib und Aisha.
Okay. Zwischen Maghrib und Aisha und erst im Anschluss eben zum Tarawih-Gebet und die ordentliche Mahlzeit dann essen, ja.
Okay, und dann ansonsten dann einfach nach Tarawih dann direkt.
Das ist genau, das ist der Zugang, den ich verfolgen werde. Mhm. Ich werde inshallah also zu Hause mit der Familie das Fasten brechen und dann zum Tarawih-Gebet gehen, das erledigen und dann im Anschluss direkt ins Fitnessstudio. Das passt eigentlich am besten in meinen Alltag rein und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, dass das Training oder die Trainingszeit, die du aussuchst, am besten in deinen Alltag reinpasst. Und das muss auch eine Zeit sein, die du dann wirklich konsequent durchziehen kannst. Und wenn du zum Beispiel sagst, wie kann man sich als Muslim im Ramadan fit halten, heißt das jetzt nicht, dass du zwingend ins Fitnessstudio gehen musst. Mhm. Es reicht ja schon, wenn du einen Spaziergang zur Moschee machst, zum Tarawih-Gebet und da vielleicht 20 Minuten zu Fuß gehst. Mhm. Das ist auch schon ein sehr, sehr positiver Fitnessaspekt, der nicht damit zu tun hat, dass du 2 Stunden in einem Gym trainieren gehst. Nicht jeder hat die Möglichkeit.
Kann man das vielleicht auch beim Fasten machen, in der Früh vielleicht spazieren?
30 Minuten? Absolut, absolut, sehr empfehlenswert.
Okay, klingt das nicht für mich so anstrengend. So.
Ja, in Spanien hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fajr-Gebet verrichtet und ist zu Fuß immer nach Hause spaziert wieder.
Wobei, die Moschee war ja direkt neben daheim.
Ja, aber es ist eine Praxis.
Okay.
Es ist eine Praxis, die empfehlenswert ist, generell in der Früh auch zu spazieren.
Okay.
Um den Kreislauf einfach in Bewegung zu bekommen.
Verstehe.
Vor allem nach dem Sufur dann. Du regst die Verdauung an mit deinem Spaziergang.
Wobei Sufur, achso, du meinst jetzt auch, nachdem man aufgewacht ist, selbst wenn man, weil Sufur ist ja mitten in der Nacht eigentlich teilweise.
Ja.
Mittlerweile, also jetzt sind wir bei 4 Uhr. Denkst du, also keiner geht um 4 Uhr jetzt spazieren. Aber du meinst doch, selbst nach dem Aufwachen wäre es nicht schlecht, auch spazieren zu gehen, um das, was du vor 3-4 Stunden gegessen hast, nochmal zu verdauen, oder wie?
Ja, ein Spaziergang geht immer. Das Positive am Spazierengehen ist, dass es einfach eine Tätigkeit ist oder eine Aktivität ist, die relativ wenig Energie und Aufwand benötigt.
Okay.
Das heißt, du kannst das immer machen und der Körper ist es gewohnt, auch zu gehen.
Okay,
das heißt, es ist nichts, was dem Körper jetzt schaden könnte, wenn man jetzt nicht 20 Kilometer zu Fuß geht oder so.
Okay. Andere Wege, wie man fit bleiben kann, oder?
Wichtig ist einfach, sich regelmäßig zu bewegen und nicht nur herumzulegen oder im Büro zu sitzen und den gesamten Alltag zu verbringen.
Mhm. Wie sieht das dann mit der Ernährung aus? Was sind denn so Gewohnheiten, die wir kennen, die wir zu Iftar machen, von denen wir eigentlich ablassen sollten und wo wir den Fokus eher setzen sollten, was die Mahlzeiten betrifft?
Wichtig ist es eben beim Iftar, darauf zu achten, dass man nicht zu fettreiches Essen oder fetthaltiges Essen zu sich nimmt.
Was heißt das? Also was konkret jetzt?
Frittiertes. Zum Beispiel. Ja. Wie heißen diese?
Sambusa.
Zum Beispiel.
Harmonika.
Wahnsinn. Also, Allah, es schmeckt wirklich wahnsinnig gut, aber das ist halt wirklich suboptimal. Du kannst es im Airfryer machen zum Beispiel.
Okay. Kommt auf selber hinaus.
Kommt nicht auf selber hinaus. Du fügst kein Fett hinzu, damit es einfach frittiert wird. Es ist halt, es funktioniert mit Luft.
Ja, also es gibt Hoffnung. Also.
Es gibt Hoffnung.
Wer Sambusa braucht.
Es schmeckt natürlich nicht so gut wie mit Fett, aber.
Aber besser als gar nichts.
Das Problem ist, wenn du halt viel zu viel Fette zum Iftar zu dir nimmst, dann bist du einfach nicht mehr beim Nachtgebet konzentriert.
Okay.
Du bist müde, du bist vielleicht aufgebläht etc. Also ist komplett kontraproduktiv.
Gibt es so Essen, die du komplett verbannen würdest für Ramadan, für die Leute, wo du sagst, schau, wenigstens für Ramadan, wenigstens Bro oder Sis oder Schwester, das mal nicht so. Gibt es etwas, wo du das so komplett verbannst? Weil ich weiß, Leute, die grundsätzlich auf Ernährung und solche achten, die sind nicht so Fans davon, jemanden Leuten komplett etwas zu verbieten, weil es einfach immer dazu tendiert, dass es so einen Rebound-Effekt hat, dass die Leute zu sehr das Gefühl haben, sie werden eingeengt und dann machen sie gar nichts oder dann zucken sie irgendwann komplett aus. Aber gibt es so einen Teufel unter dem Essen, wo du sagst, bitte isst das nicht?
Ja, ich würde auf jeden Fall Speisen vermeiden, die wirklich sehr fetthaltig sind.
Mhm.
Und aber auch mit Kohlenhydrate verbunden sind.
Zum Beispiel?
Macaron à Béchamel.
Wirklich? Ja.
Das ist halt zum Beispiel etwas, das ist sehr, sehr, sehr fetthaltig.
Mhm.
Und die Nudeln natürlich, die drin sind, sind halt Kohlenhydrate ohne Ende.
Was noch? Weil ich weiß, das kennen mal so die Ägypter, die Araber, so Macaron à Béchamel.
Also weg von frittiertem auf jeden Fall. Das ist mal ein non-negotiable. Das ist,
also das muss weg.
Das muss unbedingt weg, ja. Wenn man dann wirklich leistungsfähig bleiben möchte für Ramadan, für die Nachtgebete etc.
Okay, wenn man das dann machen möchte, so.
Richtig, ja.
Okay. den Kompromiss gar nicht für 30 Tage eingehen, sag ich mal so. Ich meine, wenn man für sich kocht, schätze ich mal, mit Familie ist ja wieder was anderes, nicht?
Ja, also mit Familie ist es so, dass wenn ich zum Beispiel bei der Familie eingeladen bin, dann, das mache ich auch jetzt schon außerhalb vom Ramadan, schaue ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Familie eingeladen bin, dass wenn ich mir einen Teller hernehme, diesen Teller in der Hälfte teile, auf der linken Seite zum Beispiel ausschließlich Proteinquellen platziere, das heißt Fisch, Fleisch, Geflügel. Und wenn ich mir zum Beispiel die rechte Seite anschaue, dann teile ich diese Seite nochmal in die Hälfte, das heißt, ich habe dann zwei Viertel und in ein Viertel gebe ich Gemüse rein oder Salat und ins andere Viertel eben Reis, Kartoffeln, je nachdem. Also okay. Wäre komplexe Kohlenhydrate.
Aber was machst du, wenn du Kuschari hast? Da hast du ja gar nichts.
Dann habe ich eine Geheimwaffe bei mir.
Okay.
Und zwar, ich habe dann immer ein Proteinshake bei mir parat.
Ah.
Für den Fall der Fälle weiß ich ganz genau, okay.
Das ist Proteinshake und nur die Hälfte von Kuschari oder was?
Zum Beispiel, ja.
Okay.
Das ist zum Beispiel so meine Notlösung, wenn ich irgendwo bin und ich weiß, es kann sein, dass es nicht genügend Proteinquellen gibt, dann habe ich einen Proteinshake, den lasse ich im Auto oder nehme ihn mit rein oder wie auch immer.
Ich merke schon, ich finde mir die Vorplanung alles, richtig?
Absolut richtig,
ja. Okay, also es gibt keine Sachen, die du so spontan mal lösen kannst. So. Also es ist eine Sache, wo du dich hinsetzen musst und schon im Vorhinein für den Monat Ramadan dir denkst, wie werde ich meine Iftars alle konkret wirklich verbringen, was erwarte ich, was wird die Familie machen, auch mit der Familie zu reden und zu schauen, hey, was wird auf den Tisch kommen und dann sich dann darauf einstellen quasi.
Also im Ramadan ist der Schwerpunkt natürlich die Nähe zu Allah und dass man im Glauben wächst und seelisch auch wächst. Und wenn du sagst, ja, Vorplanung, Vorbereitung, ja, absolut, aber ich bin jetzt nicht so investiert darin. Das heißt, ich überlege mir einfach nur vor Ramadan schon, wie ich meine Speisen im Essensfenster gliedere. Das heißt, ich habe eben diese vier Speisen, die ich konsumieren möchte und zwei davon sind ziemlich fix.
Okay.
Dann habe ich schon mal die Hälfte abgedeckt. Das ist zum Beispiel das Fastenbrechen mit Datteln, Proteinshake und Wasser. Das wird okay, jeden Tag so sein. Das ist
komplett immer so easy. Okay, passt, ja.
Die zweite fixe Mahlzeit ist mein Snack. Das ist nach Tarawih. Das besteht aus einem Proteinpudding, Proteinjoghurt und ein paar Früchte wie Heidelbeeren, Wassermelonen, Kiwi. Okay. Das ist fix. Das kann ich auch, da kann ich für mich garantieren oder mir vornehmen, dass ich diese jeden Tag fix zu mir nehme. Somit habe ich schon die Hälfte abgedeckt.
Okay.
Und eben die erste Variable wäre dann das Iftar, über das habe ich schon gesprochen, wie das eingeteilt werden sollte am besten. Und dann kommt dann nochmal das Suhoor.
Okay, verstehe.
Und beim Suhoor ist es so, dass ich dann einfach mir eine Auswahl zusammengestellt habe an Speisen, die ich ganz schnell in unter 10 Minuten zubereiten kann.
Was sind das für Speisen? Also ich sage es mal so, wenn jemand wirklich gar keine Ahnung hat von Suhoor, weil es ist ja immer so, das Schwierige bei Suhoor ist, du wachst dir auf und du willst eigentlich am liebsten wieder gleich schlafen gehen.
Richtig.
Also was für schnelle Speisen würdest du da empfehlen?
Also grundsätzlich schaue ich, dass ich immer eine Proteinquelle habe. Mir dazu Gemüse schneide. Extrem wichtig, weil sie sehr wasserhaltig
sind. Willst du, dass ich um 4 Uhr morgens Gemüse schneide, Islam?
Du kannst. Du kannst für 3, 4, 5 Tage Gemüse vorschneiden.
Okay, das
ist das also. Und im Kühlschrank.
Das wird was anderes.
Lagern, das ist.
Ja, das wird was anderes.
Siehst du?
Das kann ich akzeptieren.
Du kannst Mini-Paprika kaufen und Mini-Karotten kaufen.
Okay.
Schau's. Du kannst Mini-Gurken kaufen, du kannst Cherry-Tomaten kaufen.
Okay, ja.
In Wahrheit müsstest du gar nicht schneiden.
Passt, perfekt.
Welcher zum Beispiel Cottage Cheese, Hüttenkäse, das machst du auf, leerst du einen Teller oder isst du direkt aus der Packung, gibst ein bisschen Gewürze rauf, einen kleinen Schuss Olivenöl und ready to go.
Okay, das ist mal eine Speise. Gibt es noch was anderes, was halt noch ein bisschen attraktiver klingt und geschmackhafter?
Ja, natürlich. Du kannst dir mit Eiern was zubereiten, Putenbrustwurst. Okay. Dazu eben auch Gemüse nehmen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man wirklich in unter 10 Minuten... Ich meine, du sagst zum Beispiel, ja gut, das stimmt, wir möchten in der Früh nicht aufstehen und essen und es ist extrem aufwendig und hat nicht so Appetit. Aber was für schmackhaft brauchen wir dann? Was brauchen wir dann schmackhaft? Also wir brauchen ja dann etwas, was uns eigentlich für das Fasten vorbereitet und stärkt. Natürlich kann ich in der Früh aufstehen und das ist auch eine Variante, die ich... in Erwägung ziehe und mein Hühnerfleisch braten und ein bisschen Gemüse dazu.
Also fett kochen einfach zu Suhoor.
Ist kein Problem.
Warum nicht? Für dich ist kein Problem, natürlich.
Na, möglicherweise am Wochenende oder sowas. Und du hast Qiyam gebetet, du hast noch ein bisschen Zeit, bis vielleicht eine halbe Stunde, 40 Minuten. Dann kannst du das ruhig machen, dann kannst du auch mal sowas gönnen.
Sind Proteinshakes auch Frühstück? Hat das Suhoor auch oder eher weniger?
Warum nicht?
Warum nicht?
Also, sicher auch. Also, ich habe einen Suhoor-Guide zusammengestellt, in dem mehrere Speisen als Beispiele aufgelistet sind. Und da gibt es auch Speisen, wo ein Proteinshake dabei ist. Da gibt es zum Beispiel auch eine Speise, die ich für mich zusammengestellt habe, wo ich weiß, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel ich bin in der Moschee oder ich bin aus irgendeinem Grund trotzdem auswärts Suhoor oder sowas, dann besteht die einfach nur aus fertigen Produkten, die ausgetrunken werden, aufgegessen werden und die Verpackung weg und so ist erledigt.
Okay. Was ist mit Leuten, die konkret in der Zeit abnehmen möchten? Weil das ist eigentlich eher ein Monat, wo viele Leute spezifisch diese Chance nehmen möchten. Was ist von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, fitnesstechnisch, ist eigentlich Abnehmen relativ straightforward. Verbrenne mehr, als du zu dir nimmst. Also einfach im Kaloriendefizit sein.
Richtig, ja.
Eigentlich ist es nicht so schwierig, was ich mir denke in Ramadan. Aber das, was eigentlich was es immer kaputt macht, wie du gesagt hast, ist eigentlich nur das Iftar. Oder das Suhoor.
Oder die Snacks zwischendurch.
In diesem Zeitraum.
Genau, ja, im Essensfenster.
Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die, glaube ich, vielleicht ein bisschen mit Erwartung in Ramadan einsteigen, aber auch ein bisschen mit Angst, weil ich weiß, viele Leute versuchen das von Ramadan zu Ramadan und es klappt nicht immer ganz. Was sind da so Tipps oder so Ratschläge, die du ihnen geben würdest, damit das eben nicht passiert, dass sie nicht zurückfallen?
Also mal nicht ernährungsbezogen, haben wir gesagt, ist die Bewegung mal ein wichtiger Punkt.
Okay.
Trotzdem Bewegung bleiben. Wer Sport machen kann und will, soll das auch tun. Zwei bis dreimal die Woche ist überhaupt kein Problem, ist sogar fördernd. Und wenn wir uns die Ernährung anschauen, dann hast du schon richtig angemerkt, dann brauchst du ein Kaloriendefizit. Das Fasten hilft dir schon dabei, ein Kaloriendefizit zu erreichen, weil wir einfach eine längere Zeit vom Essen fernbleiben. Und das Thema ist, das größte Problem, was ich sehe im Ramadan, ist, dass wir dann unbewusst zu Süßspeisen greifen, die sehr, sehr kaloriendicht sind und in kleinen Mengen schon katastrophale Auswirkungen haben können.
Zum Beispiel?
Welche Süßspeisen meinst du?
Ja, ja.
Zum Beispiel, ja, es ist die Sonne, das Fasten mit drei Datteln zu brechen.
Ja.
Es gibt mittlerweile sehr, sehr schmackhafte Kreationen an Datteln.
Okay.
Mit Schokolade überzogen, mit Nüssen gefüllt. Und dann iss mal eine davon. Ist ja kein Problem. Aber es bleibt nicht bei einer. Es werden drei, es werden fünf, es werden sieben. Weil es muss ja ungerade sein.
Sieben?
Und jetzt überlegt ihr.
Hast du mal sieben Datteln gegessen, Islam?
Reine Datteln, ja.
Oh, reine Datteln.
Nein, ich meine jetzt
Schokolade. Nein.
Und das Problem ist, dass du da dann wirklich von 600 Kalorien redest.
Okay.
Das ist sehr, sehr, sehr viel. Das ist eine Hauptspeise. Aus Fleisch, Reis und Gemüse. Und dann machst du das und dann sitzt du am Iftar und du hast natürlich Sugar Cravings, weil dein Blutzuckerspiegel dadurch extrem schwankt, eben durch den ganzen Zucker, den du zugeführt hast. Und dann isst du einfach wahllos das, was vor dir liegt, bis du einfach nicht mehr kannst, bis dein Bauch voll ist, nur nicht zurücklehnst und nicht mehr aufstehen kannst. Das ist halt eine Falle, in die viele Leute reintappen. Und wenn man jetzt konkret abnehmen möchte, dann sollte man wirklich drauf schauen, wie der Teller zusammengesetzt ist. Also wirklich ein hoher Proteinanteil, genügend Gemüse oder Salate und ein wenig Kohlenhydrate aus komplexen Kohlenhydratquellen, also zum Beispiel wie Kartoffeln, Basmati-Reis, Hülsenfrüchte, sowas in die Richtung.
Okay.
Also eher weniger dann Weizen, Teigwaren etc.
Gibt es eigentlich einen Weg für Muslime, die viel Energie brauchen zum Arbeiten, zum Beispiel das bin ich, um untertags auch genug Energie zu haben, um zu arbeiten, wie man da seine Ernährung und seine Fitnessroutine und auch sein Suhoor gestalten kann? Oder kann man gar nicht davon wegkommen, dass einfach der Energiespiegel runtergeht?
Du kannst das schon ein wenig beeinflussen, aber du wirst nicht davon abkommen, dass du dann einfach am frühen Nachmittag oder
am
späteren Nachmittag
dieses
sinkendes Energieniveau haben wirst.
Das wird passieren, okay.
Also ich kenne noch keinen Weg, der das vermeidet. Hätte ich auch noch nirgendwo gehört oder sonst was.
Okay.
Aber wie gesagt, du kannst diesen Zeitpunkt einfach ein bisschen nach hinten verlagern, indem du Acht gibst, was du zum Suhoor nimmst und dein Suhoor auch als wichtige Mahlzeit betrachtest und nicht darüber schläfst oder ignorierst oder sonst was und sagst, ich trinke nur Wasser und fertig.
Und das, was muss man dann oft beim Suhoor achten? Proteinhaltig viel oder?
Genau, ja. Sehr hoher Proteingehalt, weil Proteine sättigen und brauchen etwas länger, um verdaut zu werden. Und abgebaut zu werden, dann würde ich eher in den höheren Fettanteil reingehen. Und dann würde ich eher Speisen mit höheren Fetten zu mir nehmen, weil diese auch sehr lange satt halten und eher weniger bis moderate Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate bei vielen zu Blutzuckerschwankungen führen und man dadurch schneller hungrig wird und vielleicht auch früher müde.
Also Low Carb bleiben bei Suchor?
Beim Suchor auf jeden Fall, ja. Also okay. Das ist meine Empfehlung.
Avocado-Toast mit Protein?
Vollkorntoast.
Ja, also Avocado-Toast, also der Toast muss halt Protein-Toast oder Vollkorntoast sein. Oder?
Ja, genau. Also du kannst zum Beispiel, kannst du überlegen als Suchor, 3 bis 4 Eier mit einem Toast, Avocado, kannst du zum Beispiel zunehmen mit ein bisschen Putenbrust, Wurst, das ist zum Beispiel optimal.
Das klingt nach einem Plan, das kann man machen.
Ja.
Was ist mit Leuten, die Muskel aufbauen, spezifisch im Ramadan?
Schau, im Ramadan ist es einfacher abzunehmen, als Muskel aufzubauen.
Ach so, okay.
Auch außerhalb des Ramadans ist es nicht so leicht, Muskeln aufzubauen.
Okay.
Um Muskeln aufzubauen, brauchst du quasi diesen Kalorienüberschuss. Das heißt, du musst dem Körper mehr Energie zuführen, als er verbrennt oder verbraucht quasi. Und es gibt halt verschiedene Komponenten, die man auch verfeinern muss für den Muskelaufbau. Und dazu zählt eben, die Ernährung muss passen, der Schlaf muss passen und das Training muss passen. Das heißt, du brauchst auch eine gewisse Intensität im Training, um den Muskeln einen gewissen Reiz zu geben, damit sie wachsen. Und wenn du dir überlegst, sind all diese drei Komponenten extrem herausfordernd, vor allem im Ramadan. Dein Schlaf ist extrem unregelmäßig oder zu kurz. Deine Ernährung ist eingeschränkt, du isst oft gestresst. Und wobei die Ernährung der einfachste Pfeiler ist von den dreien, den man steuern kann. Und intensives Training. Intensives Training, wenn du zum Beispiel jetzt nicht nach dem Tarawih-Gebet trainieren gehen kannst, wo du trinken kannst, essen kannst, und zum Beispiel nur vor dem Iftar oder nach Suhoor sogar, dann kannst du diese Intensität nicht aufbringen, um dem Körper einen Reiz zu geben, zu wachsen. Ich sage jetzt nicht, dass Muskelaufbau im Ramadan nicht funktioniert, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr anstrengend.
Okay.
Und ich sage jetzt mal für Leute, die schon regelmäßiger trainieren oder schon öfter im Gym waren, nicht so, ist nicht vielversprechend, die Absicht zu fassen, Muskeln aufzubauen.
Also lieber konstant bleiben in dem Monat und danach nach Ramadan dann einfach mehr.
Absolut. Lieber das zu erhalten, was man schon hat oder wo man schon gelandet ist, was man erreicht hat und vielleicht daran arbeiten, weitere Gewohnheiten, Optimierungen im Ramadan zu treffen, die man dann außerhalb vom Ramadan mit weitertragen kann.
Was sind denn so Prinzipien und Einstellungen, die du Leute grundsätzlich für Ramadan mitgeben würdest, was Fitness und was Ernährung betrifft? Weil ich weiß, dass einige Schwierigkeiten haben damit, sich an diese ganzen Sachen zu halten, weil entweder die Familie nicht mitspielt oder ihre Umstände nicht mitspielen. Weißt du, was ich meine?
Ja, man sollte sich auf jeden Fall vor Ramadan hinsetzen und sich überlegen, was überhaupt für den eigenen Alltag, für die eigenen Lebensumstände realistisch ist. Weil ich kann mir vornehmen, 4-mal die Woche im Ramadan trainieren zu gehen. Aber wenn das jetzt nicht zu meinem Familienleben und zu meinen Ramadan-Zielen vor allem passt, dann wird das nicht funktionieren und dann bin ich enttäuscht im Nachhinein. Das heißt, es ist eher besser, sich Ziele zu setzen, die man garantiert für einen längeren Zeitraum einhalten kann. Und seien diese Schritte auch kleiner, ist es besser, diese konsequent durchzuziehen, als sich große Ziele zu setzen und sie dann einfach liegen zu lassen, weil sie nicht funktionieren mit dem Alltag. Und ein guter Weg, sowas zu machen, ist, sich einen Kalender herzuholen und sich eine Wochenansicht aufzumachen. Und ein guter Weg zur Veranschaulichung des Alltags und der gesamten Tasks, die man eigentlich vorhat, ist sich zum Beispiel einen digitalen Kalender herzunehmen, zum Beispiel Google Kalender, der hat eine super schöne Wochenansicht und da wirklich penibel die ganzen Termine und Aufgaben, die man hat, einzutragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel am Dienstag Arbeit hast, von 8 Uhr bis 17 Uhr, dann trägst du da einen Blog ein, 8 bis 17 Uhr Arbeit. Und dann planst du danach, okay, ich habe danach habe ich eine halbe Stunde bis zum Nachhausekommen, dann möchte ich 15 Minuten Koran lesen, 15 Minuten Zikr und. Und dann kommt dir das eigentliche Iftar, dann unterstützt du zum Beispiel beim Zubereiten vom Iftar, dann machst du das Iftar. Und all das kann man sehr schön in den Kalender eintragen. Und dann machst du das vor dem Ramadan und sagst, okay, an diesen und diesen Tagen möchte ich jeweils eine Trainingseinheit absolvieren. Sagen wir zum Beispiel jetzt am Dienstag und am Freitag. Dann möchte ich nach dem Tarawih-Gebet, das auch eingetragen ist, eine Trainingseinheit absolvieren. Trägst dann eine Stunde, eineinhalb Stunden Training.
Also für dich ist dann einfach so am besten den Ramadan selber planen, wie die Tage aussehen werden. Aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel spontan zu Gästen eingeladen bist? Weißt du?
Mhm. Das ist ein guter Punkt. Das klingt jetzt extrem asozial, was ich sage.
Okay. Ich halte mich fest.
Aber nein, ich werde es nicht so asozial machen. Aber versuchen wir zumindest unter der Woche, ausgenommen Freitag, Samstag und Sonntag jetzt zum Beispiel, das ist Montag von Donnerstag, wirklich eine feste Routine zu fahren.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt Einladungen reinkommen, die jetzt nicht zwingend erforderlich sind oder wo man jetzt nicht wirklich teilnehmen muss, wenn es irgendwie vom engsten Freund ist, dann ist es besser zu sagen, okay, danke für die Einladung, aber es geht sich nicht aus, sonst was, wie auch immer. Ja, ich hab was vor.
Ist es dann nicht so, dass man sich eher dann dazu entscheidet, zu schauen, was ob Ramadan jetzt ein Monat sein wird? Oder ich sag mal so, ich habe das Gefühl, wie sich der Ramadan gestaltet, entscheidet eigentlich das, wie man ihn sieht. Also wenn du Ramadan als einen Monat siehst, wo du wirklich wie so in einem Trainingscamp bist, also wenn du Ramadan als ein Trainingscamp siehst, sowohl spirituell, also fitnesstechnisch, dann wirst du ihn auch so behandeln und sagen, ey, gelegentlich werde ich bei Freunden da sein, weil das eher eine Pflicht ist zum Beispiel. Du hast enge Freunde, du hast Familie, es ist eine Pflicht, mal bei denen hinzugehen und dort zu sein, okay? Anstatt zu sagen, hey, Ramadan ist wieder so dieses kulturelle Ding, wo ich mich voll essen werde am Abend und alle 2 Tage werde ich jemanden zu mir einladen oder ich werde zu jemanden hingehen, damit ich dort genauso mich voll essen kann und einfach so meine die Süßigkeiten später am Abend hinkriegen kann. Und das sind 2 verschiedene Paar Schuhe quasi. Also je nachdem, wie du ihn siehst, weil wenn du den Ramadan als Letzteres siehst, dann wirst du auch schlechtes Gewissen haben, wenn du zu jemandem sagst, nein, ich möchte gerade nicht bei dir vorbeikommen. Nicht zu einem so sagst, aber du wirst dich schlecht fühlen, wenn du Nein sagst, weil du im Ramadan schon im Vorhinein als so eine kulturelle Sache gesehen hast. Wenn du aber im Ramadan im Vorhinein als etwas siehst, wo du sagst, nee, ich konzentriere mich auf mich selber, ich habe jetzt diesen Monat, mir ausgerechnet diesen Monat jetzt hergenommen, diese 30 Tage, als Self-Improvement, als eine so Persönlichkeitsentwicklung, so ein Bootcamp, das ich für mich mache. Ich glaube, wenn du das dann so siehst, schon im Vorhinein, dann selbst spirituell und auch gesundheitlich, hast du nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn du jemandem Nein sagst?
Absolut, ja. Also du hast das eh wirklich auf den Punkt gebracht. Aber jetzt eine Frage an dich. Wo ist der Unterschied für dich zwischen diesen beiden? Was musst du vorab leisten, um entweder in diese Richtung oder in diese Richtung zu fahren?
Was meinst du damit leisten?
Was führt dich zum einen Weg und was führt dich zum anderen Weg?
Naja, das kommt auf die Ziele an. Es hat eigentlich mehr mit Taqwa zu tun. Also dein Bewusstsein für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Ramadan, ich habe Ramadan wirklich früher als es wird jetzt seltsam klingen, aber ich habe als Kind immer Ramadan als etwas gesehen, wie es ist unsere Version von Weihnachten. Verstehst du? Das bedeutet, die Dekos kommen jetzt.
Ja.
Und jetzt mussten die Halbmonde in der Wohnung stehen. Und jetzt überlegen wir uns auch, wie wir Eid gemeinsam machen und diese ganze Geschichte, was alles Teil von Ramadan ist. Ich habe nichts gegen Ramadan-Dekos oder sowas. Also, wer Ramadan-Dekos machen möchte, bitte, mach.
Machen wir.
Also meine Frau ist sehr bemüht. Wallahi gerne. Wallahi, ich finde es auch schön, weißt du, ein bisschen so Ramadan-Stimmung reinbringen. Auch diese ägyptischen, diese Kanone, schade, im Ägyptischen, wie man das nennt.
Es ist vor allem schön, wenn man Kinder hat, damit sie auch
mit Kindern noch krasser, natürlich. Ja, das ist schon wichtig, diese Traditionen sind schon wichtig. Aber jetzt, wo ich älter geworden bin, ich finde, das ist keine Front gegen Christen oder sowas, bitte. Weil sie haben auch ihre eigene Fastenzeit. Sie haben auch Ostern, wo sie dann auch über Self-Improvement diese Sachen machen. Aber für mich so quasi, worauf man so stolz machen kann, es ist mir jetzt lieber, anstatt es als eine Weihnachtszeit zu sehen, unsere eigene, wo wir jetzt viel feiern etc., eher so wirklich so ein Bootcamp. Diese 30 Tage Bootcamp. Weil je älter du wirst, desto mehr merkst du, dass du vieles in deinem Leben einfach nicht hinkriegst. Vieles in deinem Leben kriegst du nicht gebacken.
Richtig.
Ich krieg vieles nicht gebacken, Bro. Bis jetzt immer noch nicht. Fitness gehört dazu, Health gehört dazu, Ernährung gehört dazu und Dien gehört dazu. Das sind alles Sachen, wo du im gesamten Jahr nicht die Motivation hinkriegst, das zu schaffen. Und ich habe das in einem letzten Podcast gesagt. Tatsächlich letztes Jahr habe ich auch einen Ramadan-Podcast gemacht. Bevor ich überhaupt mit Social Media angefangen habe.
Ja.
Da wurde ich eingeladen bei einem Podcast. Ramadan ist der Zeitpunkt, wo du dich selbst daran erinnerst, dass dein Kopf, dass du das Sagen hast und nicht deine Nafs und nicht dein Körper. Es ist ein reines Mindset-Feld.
Mm.
I am in charge. Nicht mein Magen und nicht mein Kopf, nicht meine Nerven, nicht mein Hau, weil Scheitan ist weg. Scheitan ist eingesperrt. Mm. It's all you, bro.
Richtig.
Wenn du es nicht hinkriegst, dich also zu sich zusammenzureißen und ruhig zu beten und deine Diät einzuhalten und das Ganze oder nicht Koran zu lesen, das ist alles du. Das bedeutet, es zeigt dir einfach auf, wie viel von deiner Nerven Kontrolle über dich hat. Mm. Und die Nerven ist der Ursprung von allem Bösen, von allem Übel. Also, das habe ich wirklich gelernt über das letzte Jahr hinweg, weißt du? Und jetzt kommt Ramadan hier und du bist ja nicht auch nicht alleine, inshallah, ja nicht, inshallah. Ich hoffe, keiner ist alleine im Ramadan. Und selbst wenn, machen wir alle für dich Dua, inshallah, dass Allah dir Menschen in deine Umgebung schickt, die dich dabei unterstützen können. Ja. Aber wir sind alle in Tarawih, wir stehen alle nebeneinander und wir sind nicht alleine in diesem Bootcamp. Und wir können uns jetzt gegenseitig daran anhalten, dass wir Sachen besser machen, dass wir in der Lage sind, uns sowohl spirituell als auch körperlich quasi zu verbessern. Und 30 Tage auch, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, 30 Tage, das ist eigentlich meiner Meinung nach, von meiner Erfahrung her, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo sich eine Habit, eine Gewohnheit am meisten einnistet im Kopf.
Absolut.
Also eine Woche geht so, weißt du, 2 Wochen, da fängt es schon an anstrengend zu werden. Ab dritter Woche 3 ist man schon ein bisschen nah dran, da ist es schon zur Gewohnheit, ist man noch so hin und her gerissen, ab 4 ist schon, halas, da ist schon die Gewohnheit drinnen. Und wenn du es nicht hinkriegst, diese Gewohnheiten in diesen 4 Wochen zu machen, dann Chancen stehen, dass dein restliches Jahr so aussehen wird. Und Leute unterschätzen das, wie sehr sich ein Leben ändern kann innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Weil Habits, wenn sich Gewohnheiten innerhalb von 30 Tagen etablieren, dann musst du dir denken, deine restlichen 11 Monate, da ist keine Arbeit mehr drin. Also 12 Monate, die besser werden sollten. Und du hast dir nur einen Monat ausgesucht, um die stärkste und die anstrengendste Arbeit zu machen, nämlich den Habit überhaupt zu entwickeln, also diese Gewohnheit zu entwickeln. Das ist die schwierigste Arbeit. Und der ganze Effort kommt nur in einem Monat rein. Und die restlichen 11 Monate sind easy. Weil, halas, du hast es schon. Du hast es schon, basically. Ja. Und das ist eigentlich das, was es entscheidet, wann man auf die eine, ob man jetzt sich entscheidet, Ramadan als ein Bootcamp zu sehen oder wieder als Tradition. Und man kann es als Bootcamp sehen und gleichzeitig als Tradition. Ich finde, man kann beides machen. Man muss einfach nur darauf aufpassen, in welche Richtung man geht. Mhm. Und besonders, dass wir als neue Generation, die jetzt zum Beispiel auch in Österreich aufwächst, etc., wir haben nicht diese Tradition so stark wie unsere Eltern. Weil die haben das ja eine flächenbasierend in ihrem Land, in der Türkei oder in Ägypten oder sonstiges gesehen. Wir haben das nicht. Die Kultur und die Freude über Ramadan, die erschaffen wir ja uns. Weil wir fasten, wir freuen uns, aber in den Straßen interessiert das niemanden. Im öffentlichen Raum interessiert das niemanden. Und die nächsten Nicht-Muslime fragen dich, warum trinkst du auch kein Wasser? Ist das nicht schädlich? Like, das ist der Extent of it. Und vielleicht ein Zip-Beitrag, wo sie aus Happy Ramadan wünschen. Weißt du, okay. Aber das ist es ja. Wir erschaffen uns unsere Kultur. Und ich finde, besonders jetzt wegen Gaza und Palästina, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich noch mehr an uns arbeiten müssen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich in den Spiegel schauen und sagen, Ramadan ist jetzt da, ist ein Bootcamp und jetzt dieses Bootcamp, besonders jetzt, wegen Gaza, wegen Palästina, was mache ich aus meinem Leben? Das ist die Zeit für Change, die Zeit für Veränderung, die wir jetzt angehen können. Ich, inshallah, mir war es wichtig, einfach diese Fitness-Schiene zu besprechen, weil also ein gesunder Körper und ein gesunder Kopf. Weil ist der Körper ungesund, ist der Körper in einer schlechten Verfassung, es wird sich auf deinen Verstand auswirken.
Richtig.
1000%. Und das habe ich auch an meinem eigenen Leib erfahren. Mich würde es aber jetzt auch, ich habe es lange ausgeholt, mich würde es aber auch zum Beispiel interessieren, wie du konkrete Pläne jetzt erstellen wirst oder was deine Pläne sind für Ramadan, damit du eben diese 2 Sachen richtig erreichen kannst. Also a healthy body und a healthy mind quasi.
Also meine Ziele für Ramadan sind natürlich, näher an Allah zu kommen, um mein Iman zu stärken für die restlichen 11 Monate. Mhm. Das ist ja eigentlich auch die Weisheit des Fastens. Und des Weiteren ist Ramadan der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, das ist ein Monat, in dem wir uns viel mit dem Koran beschäftigen müssen. Das heißt, das tägliche Rezitieren und im Optimalfall einmal im Monat, also einmal im Ramadan und im Optimalfall einmal im Ramadan den Koran durchzulesen. Und als Bonus auch damit verbunden zu wissen, was man gelesen hat, die Geschichten vielleicht eine bestimmte Sura hernehmen und den Tafsir davon lesen und ein bisschen studieren. Das sind alles zum Beispiel Ziele, die man sich setzen kann. Und ich habe mir dieses Ziel auch gesetzt.
Was machst du so konkret studieren?
Surah-Al-Kahf möchte ich konkreter anschauen, weil das ist eine Surah, die wir jeden Freitag rezitieren und mit der wir eigentlich eine sehr enge Verbindung haben.
Und du würdest auch den Koran durchlesen in dem Monat?
Inshallah, ja.
Inshallah.
Das ist zum Beispiel ein Ziel, das ich mir gesetzt habe und jedes Jahr pflege.
Noman Ali Khan hat einen krassen Tafsir zu Surah-Al-Kahf.
Ja, subhanallah. Ich habe viel von ihm gesehen, vor allem auch Ayatul Kursi. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Folge gesehen hast von ihm. Mhm. Magisch, subhanallah.
Also bei Jena TV hat er über Surah-Al-Kahf 50 oder 30 Videos gemacht. Er hat einen richtig deep Look gemacht.
Danke für den Tipp, ja. Also hat er 50 verschiedene Videos, oder?
Nur die Surah, von A bis Z, sehr tiefgründig. Okay. Sehr, sehr, sehr tiefgründig.
Das ist super, da kann man sich zum Beispiel vornehmen, auch zwei Videos am Tag.
Also es ist möglich, auch, also ich sag's dir wirklich, das ist eine sehr, er hat einen sehr umfangreichen Tafsir dazu gemacht.
Sehr schön, ja, danke für den Tipp, inshallah.
Gerne.
Nehme ich an.
Gerne.
Gut, weiteres Ramadan-Ziel ist auf jeden Fall konsequent die Abend- und Morgengebete zu rezitieren.
Die Askar,
Al-Masai al-Sabah, die wirklich konsequent durchzuziehen und am besten alleine ein bisschen, wo es still ist und das Ganze auch verinnerlichen.
Das Gewohnheiten, die du dir jetzt dann bald aus Ramadan aneignen möchtest und die auch in den Rest des Jahres auch mitnehmen möchtest?
Ja,
also eine Gewohnheit, wo du sagst, ich baue die jetzt auf für das restliche Jahr auch, nicht nur für Ramadan.
Also eine Sache, die ich zum Beispiel seit dem letzten Ramadan mitgenommen habe und bestmöglich versuche auch umzusetzen, ist, dass ich in der Früh, wenn ich aufwache, nach dem Fajr-Gebet wirklich den Mushaf zu mir nehme und ein, zwei Seiten lese. Das heißt, ich möchte das Haus eigentlich gar nicht verlassen, ohne das im Koran gelesen zu haben. Das festigt einen, das stärkt einen, das lässt einen auch mit einem anderen Blick auf die Welt aus dem Haus gehen. Subhanallah. Und ich möchte dann auch wirklich die Adhkar konsequent morgens und abends rezitieren. Weil morgens ist es leicht nach dem Fajr-Gebet. Du setzt dich hin, du machst das schnell, ist erledigt, das dauert keine 5 bis 10 Minuten. Aber das Problem ist halt, dass ich abends drauf vergesse, weil das dann auch oft die Zeit ist, wo man in der Arbeit ist, irgendwo unterwegs ist oder gerade am Heimweg ist und der Kopf schon ziemlich voll ist vom Alltag. Und das sind halt so Checkpoints, die du dann außerhalb vom Ramadan tagsüber hast, die dich erinnern. Einfach, warum du auf dieser Welt bist. Und dass die ganze Macht in Allahs Händen liegt und er dir das gibt, was für dich gut ist und dir das wegnimmt, was für dich schlecht ist und dass du dann einfach drauf vertraust. Das nimmt einem viel, viel Stress vom eigentlichen Leben dann auch.
Gibt es besonders schlechte Gewohnheiten, besonders auch was den Körper betrifft, die du siehst, die Muslime machen, wo du sagst, die sollen damit aufhören, jetzt außer dem frittierten Essen?
Im Ramadan, oder?
In Ramadan, ja. Also, du hast jetzt angesprochen, ja, sich nicht bewegen, grundsätzlich sich nicht bewegen, frittiertes Essen, sich vollschlagen und was noch? Oder sind das die zwei größten? Ja,
grundsätzlich, Treffe? Also es wird viel genascht, das ist kulturell bedingt, also viel Süßzeug. Es ist ja kein Problem, wenn man irgendwann mal ein kleines Stückchen Knäfer oder Baklava zu sich nimmt oder sonst was, ist ja nichts dabei, aber es darf halt nicht überbordende Mengen annehmen. Mhm. Das ist halt das Problem. Das bremst einen einfach in den Gottesdiensten, in den Gebeten. Das hat alles Auswirkungen auf das Gehirn und auf die Produktivität. Oder es ist einfach selbstverständlich und es wird akzeptiert.
Quasi, dass es jetzt okay ist, dass man die ganze Zeit nascht oder sonstiges. Also niemand zwingt dich dazu, dass du jetzt die ganze Zeit nascht oder so. Du kannst ja auch Nein dazu sagen. Oder? Oder kannst du mich dann...
Wenn du mal bei deiner Mutter eingeladen bist zum Essen, nachdem du geheiratet hast und dann einmal die Woche dorthin kommst und Nein zu etwas sagst, dann...
Okay, das ist schon was.
Ist es ein bisschen schwierig in unserem Kulturkreis.
Ich habe noch nicht geheiratet, deswegen...
Na, also es ist tatsächlich so, subhanallah. Aber ja, alhamdulillah, ich meine, sie meinen es nur gut und man darf es halt wirklich dann, man muss halt die Menge begrenzen und man muss das alles mit Verstand und mit Rationalität ein bisschen angehen.
Ich finde es gut, dass wir als Muslime, als neue Generation heranwachsen mit ein bisschen mehr Hausverstand, was das betrifft, dass wir auf diese Sachen achten. Es gibt einem das Gefühl, dass wir auch schon die guten Aspekte, die wir in Fitnesskultur und Ernährungskultur, die wir sehen, die halt überwiegend, nicht überwiegend, aber halt sehr oft im Westen quasi gesehen wird, dass wir das dann hernehmen und das in unsere Rituale einbauen, quasi, als Muslime.
Ja, das stimmt. Und der Vorteil, den wir vor allem haben, unsere Generation, ist, dass wir die nötigen Informationen in 0,1 Sekunde abrufen können.
Ja, online alles. Geht sehr schnell.
Unsere Vorgängergenerationen hatten die Möglichkeit gar nicht. Mhm. Damit du irgendeine Information brauchst, bist du in die Bibliothek gefahren, hast dein Buch rausgesucht und es hat alles gedauert.
Aber du machst das immer noch Muslime erleicht mit Kraftfiol. Vielleicht kannst du ja da mal was erzählen. Weil das Konzept habe ich jetzt einigen vielleicht mal erzählt. Die haben es relativ interessant gefunden. Vielleicht muss man in einem Satz sagen, worum es bei Kraftfuel geht. Und weil wie du dann in Ramadan spezifisch Geschwistern damit helfen möchtest, quasi, was ihre Ernährung betrifft.
Also Kraftfuel ist ein Halal Meal Prep Konzept. Das heißt, das sind fertige Speisen, die geliefert werden, die aus gesunden Lebensmitteln zusammengesetzt sind, eine optimale Nährstoffverteilung haben, also Makronährstoffverteilung, Proteine, Kohlenhydrate, Fett. Und die eigentlich dafür konzipiert sind, dass sie schnell aufgewärmt werden und aufgegessen werden. Sie sollen sättigend sein, sollen gesund sein und auf jeden Fall Leistungsabfall und Leistungsschwankungen und auf jeden Fall Leistungseinbrüche vermeiden, wenn man die zum Beispiel in der Arbeit zu Mittag isst oder wenn man zum Beispiel auch abends nach der Arbeit nach Hause kommt, anstatt einer Pizza oder sonst was zu bestellen, eben dazu greift.
Okay.
Und das Produkt ist eigentlich aus Eigenbedarf gewachsen, weil ich mir, wie gesagt, dann begonnen habe, auf die Ernährung zu schauen und dann immer wieder in der Arbeit mir die Frage gestellt habe, was esse ich heute wieder? Wenn es eine Kantine gibt, dann gehe ich zur Kantine und dann gibt es zum Beispiel keine Halal-Auswahl. Das heißt, ich muss wieder zum Vegetarischen greifen. Sind damit wieder meine Proteine gedeckt? Eher nein. Da gibt es die Alternative, ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt, ich esse wieder etwas Trockenes, Kaltes, und zahlt dort ein Vermögen. Also man glaubt gar nicht, wie teuer mittlerweile Mittagessen aus dem Supermarkt ist. Und deshalb habe ich gesagt, gut, dann muss einfach was Fertiges her, was so schmeckt, wie als wäre es zu Hause gekocht.
Okay.
Es muss halal sein natürlich und es muss meinen Proteinbedarf decken. Das für mich, das war die Lösung für mein Problem. Da habe ich gesagt, es gibt bestimmt hunderte Menschen da draußen, die die gleichen Probleme haben und genauso etwas brauchen.
Und wie ist das Konzept? Das heißt, du machst für Leute die Meal Preps für eine Woche und die kriegen das dann?
Also aktuell haben wir die Testphase genau heute abgeschlossen. Da war es so, dass du als einzelne Person eine Box hast bestellen können zum Probieren, quasi in Kennenlernphase. Und die sind heute abgeschlossen. Und was inshallah folgt, ist der Online-Shop, wo man sich ein Wochenpackage aussuchen kann oder ein Abo abschließen kann. Das heißt zum Beispiel ein Monatsabo. Du bestellst das Monatsabo und bekommst wöchentlich die Anzahl der Meals, die du bestellt hast. Und für Ramadan werde ich auch inshallah ein Ramadan-Package zusammenstellen und zusätzlich auch Infomaterial für Iftar, Suhoor und diverse Routinen zusammenstellen, die den Leuten noch ein bisschen eine Richtung vorgeben können, um gesund und fit durch Ramadan zu kommen.
Heißt das, jemand könnte theoretisch sich 30 Tage lang von dir versorgen lassen?
Ich habe das vor in der Familie inshallah.
Okay.
Wir haben vor, zu Hause unsere Iftar-Mahlzeiten mit Kraftfuel abzudecken. Das hat viele Gründe. Der Grund Nummer eins ist, wie gesagt, dass die Makronährstoffverteilung optimal ist, um dann auch in weiterer Folge Tarawih-Gebet ordentlich zu performen und wach bleiben zu können. Und dann gibt es einen weiteren Grund. Ramadan ist halt die Zeit für mehr gute Taten, für mehr Koranlesen, für mehr Beten, für mehr Familienzeit, qualitative Familienzeit und. Wenn man zum Beispiel in die Haushalte blickt im Ramadan, sieht man, dass die Küchen 2 Stunden vor dem Iftar voll beschäftigt sind und 1 Stunde nach dem Iftar mit der Nachbereitung, dem Abwasch, mit dem Saubermachen beschäftigt sind.
Okay.
Und das haben wir uns vorgenommen dieses Jahr, dass wir das vermeiden möchten, weil wir die Zeit viel effizienter und viel sinnvoller nutzen möchten. Und deswegen werden wir das tatsächlich so machen, dass wenn wir zu Hause unser Iftar machen, uns von Kraftfuel ernähren.
Okay, das heißt, dieselbe Speise, also 4 Speisen, die für 4 Wochen dieselben, oder was?
Aktuell sind es 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
Ja.
Ich arbeite gerade noch an 2, vielleicht wären es auch 3 andere Alternativen. Davon kommt auch eine vegane, vegetarische. Und dann wird man auch rotieren können. Ich kann aber nicht versprechen, dass das bis Anfang Ramadan der Fall sein wird.
Aber ist es wirklich möglich, dass jemand dann bestellt für Ramadan eine 30-Tage-Package und du wirst wirklich für 30 Tage mit diesem Meal Prep versorgen?
Ja, absolut. Das ist das Konzept davon.
Und du lieferst quasi vor deren Haustür?
Ganz genau, bis zur Haustür. Das heißt, ich habe auch schon jetzt in der Testphase Leute gehabt, Die haben jeden Sonntag eine Lieferung bekommen, weil sie einfach für jeden Sonntag bestellt haben. Die wussten ganz genau, gut, ich bin viermal im Büro diese Woche, also ich brauche vier Mahlzeiten, weil im Büro gibt es keine gute Auswahl. Dann bekommen die jede Woche ihre vier Boxen.
Jede Woche ihre vier Boxen.
Also ich liefere nicht, ich kann natürlich auch 30 auf einmal liefern und da friert man das ein, aber die wenigsten werden ein Tiefkühlfach haben, das so groß ist, sondern...
nach einem Monat ist auch zart, das Ding zu essen.
Ja, richtig. Ich meine, man kann es einfrieren und wird nichts passieren, aber trotzdem ist es besser, frisch zu bekommen.
Ja.
Und das quasi für eine Woche im Voraus zu planen und so einfach gut und fit durch Ramadan zu kommen.
Aber es ist relativ praktisch, muss ich sagen.
Ja, oder
Ramadan. Also ich kann mir vorstellen, viele besonders Arbeitstiere in Ramadan.
Genau.
Wird es für sie dann sehr einfach sein, anstatt zu bestellen, sage ich mal.
Ja, absolut. Vor allem, du kannst ja auch anderes bestellen, aber du weißt ganz genau, dass du dann Kompromisse eingehen musst, weil das eher ungesund dann ist, fettiger ist und so weiter. Also es ist wirklich... Kraftfühl ist auf Effizienz ausgelegt, dass du herkommst, das aufwärmst in der Pfanne oder in der Mikrowelle, das dauert weniger Minuten und dann isst du das ganz schnell und die Sache ist erledigt. Du musst nichts mehr putzen, nachbereiten oder sonst was tun.
Und das sind dann drei Speisen, die du anbietest dann?
Korrekt, ja.
Okay. Und ist es jetzt für Ramadan eigentlich eh dasselbe, was du schon vorher gemacht hast, nur ein bisschen... ausgiebiger, sage ich mal. Also du machst jetzt keine besonderen Suhoor-Angebote oder sowas auch.
Für Suhoor habe ich mir eben was Gutes überlegt.
Doch?
Und zwar Für Suhoor habe ich mir was überlegt und zwar einen quasi Suhoor-Guide.
Okay.
Und in diesem Suhoor-Guide wird auf die Wichtigkeit von Suhoor eingegangen und wie ein langsättigendes Suhoor aussieht. Und dann gibt es aber auch eine Beispiel-Einkaufsliste für Lebensmittel, die man zu Hause die man zu Hause tatsächlich bunkern sollte, damit diese immer verfügbar sind. Und dann im Anschluss mit sechs Rezeptbeispielen, die man sich hernehmen kann, als solche Beispiele, die wirklich schnell erledigt sind, schnell zubereitet sind, unter 10 Minuten. Und jedes Rezept davon hat über 50 Gramm Proteine. Und da reden wir von einer solchen Mahlzeit von ca. 600 Kalorien oder sowas.
Machst du dann Videos? Kochvideos, dass die Leute sehen, wie du das machst?
Ich habe Fotos eingebaut.
Fotos, okay.
Und eine textliche Beschreibung dazu.
Okay, das wird
aber zu einer oder anderen Speise kann natürlich noch ein Video kommen, je nachdem, wie die Zeit jetzt aussieht. Ja.
Okay. Und das ist jetzt aber möglich gerade nur in Wien?
Das ist Wien und Wien Umgebung, ja.
Wien und Wien Umgebung im Moment.
Ja. Nach Dua, das inshallah in andere Bundesländer geliefert wird.
Inshallah.
Möglicherweise auch inshallah bald nach Deutschland.
Inshallah.
Braucht alles viel Arbeit und bin dran, inshallah.
Das ist jetzt nur mal mit dem Online-Shop schon möglich oder ist es schon online?
Der Online-Shop ist gerade in Bearbeitung und sollte Anfang März gerade rechtzeitig zum Bestellstand für Ramadan
online gehen.
Okay.
Aber die besten Infos, sage ich mal, im Moment kann man auf Instagram kriegen.
Instagram ist quasi unsere Hauptkommunikationsplattform
aktuell. Fuel. Fuel wie im Englischen für Treibstoff,
ganz korrekt, genau.
Kraftfuel,
genau.
Okay. Dass der Name nicht vergeben ist, das hat mich sehr gewundert.
Ich habe lange gesucht und dann irgendwie bin ich auf den Namen gekommen und gesagt, der passt eigentlich sehr gut.
Aber der war nicht vergeben.
Dann habe ich die Domain gecheckt,
nicht
vergeben und gesagt,
Alhamdulillah. Ja gut, hast du einen letzten Tipp für Leute, was Ernährung betrifft? Weil ich meine, Schatz, sie kann sich bei dir melden.
Ja, sicher.
Über Kraftfuel, wenn sie jetzt mal in Wien und Wien-Umgebung, dass jemand für sie das Ding übernimmt. Das Meal Prepping. Ansonsten, hast du noch irgendwelche Tipps? Letzten oder Schlusswort?
Wir sollen uns wirklich bewusst machen und uns mal bewusst sein, dass Ramadan eine Zeit der Besinnung ist und eine Zeit, in der wir zu Allah näher kommen sollen wollen. Es geht nicht vorrangig um Fitnesstraining und detaillierte Ernährungsplanung und dass man sich damit zusätzlich überfordert und stresst, sondern wenn man sich im Vorfeld schon ein paar Gedanken dazu macht und sich ein System aufbaut, wie man im Ramadan gut damit durchkommen will, dann erspart man sich einfach während Ramadan schon sehr viel Stress und Denkaufgaben. Man schafft es auch fit durch. Und was allgemein die Ramadan-Ziele angeht, wir neigen dazu, dass wir uns sehr hohe Ziele am Anfang stecken. Und dann in den ersten Tagen extrem Vollgas geben.
Ja.
Dann ist immer die Luft raus und die Lust auch weg natürlich. Ja. Dann lässt man sich ein bisschen schleifen und sagt, in den letzten 10 Tagen werde ich eh wieder Gas geben.
Ja.
Das Wir wissen, also es hat sicher schon jeder mal so einen Ramadan erlebt und jeder weiß, dass es nicht immer so, genau, dass es so passiert. Und meine Empfehlung ist, oder so wie ich das praktizieren werde, ist, ich werde mir gut Gedanken machen über meine Ramadan-Ziele im Vorhinein. Ich werde diese aufbrechen in kleinere Schritte, die erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und dann wirklich diese Kalenderansicht hernehmen, von der ich gesprochen habe vorhin, und diese einzelnen Schritte in den Kalender eintragen, die erforderlich sind. Mhm. Dann mache ich das mal für die erste Woche oder für die ersten 10 Tage mhm. und schaue, wie das da läuft. Wie passen diese Schritte wirklich oder wie passen diese Aufgaben wirklich in meinen Alltag rein? Mhm. Kann ich das bis zum Schluss durchziehen oder nicht?
Okay.
Und dann komme ich ja nach einer Woche oder nach 10 Tagen und tue das Ganze evaluieren mhm. und schaue, okay, das hat gepasst. Ich kann zum Beispiel mehr Koran lesen, weil es ging gut diese Woche. Ich muss zum Beispiel weniger von dem machen und. Und dann passe ich das an für das zweite Drittel vom Ramadan. Und in dieser Zeit schaue ich einfach, dass diese Dinge immer automatischer laufen, immer leichter laufen.
Kann es sein, dass Tracking eigentlich da sehr hilft? Weil selbst wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man allein schon festhält, bei welchen Sachen man erfolgreich war und bei welchen Sachen weniger erfolgreich war, allein das zu sehen, wird einen schon motivieren, am nächsten Tag mehr zu machen, als wenn man gar nicht reinschreibt, was der Fortschritt gewesen ist, ob gut oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Weil dann überlässt es irgendwie deiner Nafs. Deinem Ego so quasi, du verlässt es deiner Vorstellungskraft. Das, was du nicht trackst, das steigt nicht.
Wenn du Dinge messbar machst, kannst du sie tracken und managen.
Genau. Wenn du es nicht machst, dann kann es sich anfühlen, als ob du irgendwie Fortschritt machst, aber in Wirklichkeit kann es sein, dass du eigentlich...
Genau. Du musst eigentlich, wenn du dir vornimmst, etwas zu lernen oder etwas zu optimieren, dir Zeitpunkte setzen, wo du dir Feedback gibst.
Ja.
Und nur durch Feedback kannst du garantieren, dass du stetiges Wachstum hast.
Wenn du nichts aufgeschrieben hast, hast du kein Feedback.
Richtig, ganz okay. Genau, ja. Also das heißt, es reicht, wenn man ein bisschen Notizen macht. Mhm. Kannst auf WhatsApp kannst du dir selber Voice-Messages schicken zum Beispiel. Das kannst du auch über diese Form machen. Du musst jetzt nicht mit deinem Notizbuch irgendwo in der Ecke sitzen und dein Gehirn arbeiten lassen, obwohl du eigentlich gar nicht magst und sonst was. Aber natürlich, wenn du Erfolge verzeichnest, dann track sie, dann schreib sie auf. Wenn du Misserfolge verzeichnest, dann notiere dir, woran das gelegen ist. Mhm. Und nur so kannst du wirklich Dinge steuern und adaptieren und weiterkommen.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Leute sich mal mit der Einstellung wirklich reinkommen. Ramadan wird Arbeit. Ich glaube, das wird mehr helfen.
Ramadan ist ein Projekt.
Projekt. Also ich glaube wirklich, es wäre viel hilfreicher, anstatt, ich meine, die Leute freuen sich, aber ich glaube, sie hängen nur an dieser Freude. Weißt du, was ich meine? Hm? Ja, sie hängen sich auf diese Freude an und sagen so, wie gesagt, dieses Kulturelle, wir werden Party haben, so ein bisschen. Nicht, dass es so ist, nicht, dass sie auch so denken da über Ramadan, aber das Gefühl ist ein wenig so. Und dann kommt ein bisschen so eine leichte Enttäuschung, weil man merkt, ah ja, warte, das war ja Ramadan, weißt du?
Ja.
Ich habe mich so auf Ramadan gefreut und dann denke ich so, ah warte, das war Ramadan. Weil es gibt viele Leute, die fühlen sich dann schlecht, weil wenn sie im Ramadan sitzen und sich denken, Bro, ich feiere das Fasten gar nicht so. Es ist uranstrengend, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Und dann passiert so ein Break. Da denken sie so, nein, eigentlich sollte ich in Ramadan sein und ich sollte happy sein, 24-7. Ich müsste die ganze Zeit glücklich sein, gerade weil ich ja faste, weil es ja was Schönes ist, etc. Weil sie diese Voreinstellung, diese Assumption hatten. Ramadan muss ja so sein, weißt du? Und ich glaube, das macht ihnen Ramadan kaputt. Mehr als es hilft. Es hätte ihnen mehr...
Ja, richtig.
Entscheidend, ich werde es von den beiden, so quasi. Und ich glaube, es wird für die Leute, die zuhören, nehmt euch wirklich lieber vor, stellt euch darauf ein, dass Ramadan Arbeit sein wird und nicht etwas sein, wo ihr durchgehend nur happy sein werdet. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das verinnerlicht und sich auch dann nicht schlecht fühlt, wenn man dann das Gefühl hat, boah, das ist zach. Mhm. Also zach, im Österreichischen, das ist anstrengend.
Okay. Na, wie gesagt, also es ist ähnlich wie in der Fitness, im Training und in der Ernährung. Ramadan braucht genauso Vorbereitung. Du hast ja vorhin gesagt, dass man je nach Zielen eben entscheidet, in welche Richtung der Ramadan geht. Und um diese Ziele zu stecken, brauchst du eben die Vorbereitung. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen Zeit darin investieren, dich darauf vorzubereiten.
Ja.
Du kannst, es gibt viele Stellschrauben. Wenn du zum Beispiel angestellt bist, Arbeit hast, dann überlegst du zum Beispiel, okay, gibt es Projekte in der Arbeit, die ich frühzeitig abschließen kann? Gibt es Tasks, die ich eliminieren kann? Kann ich meine Arbeitszeit verlegen auf die früheren Stunden? Kann ich die Arbeitszeit verkürzen? Oder habe ich sogar die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen in den letzten 10 Tagen, oder zumindest jeden Freitag im Ramadan.
Ja.
Das heißt, es gibt da Möglichkeiten auch zu optimieren und das kann man nur machen, wenn man im Vorhinein sich hinsetzt und das plant und vorbereitet.
Ja. Ich glaube, wichtig auch, sich jetzt an den Punkt zu setzen, weil wir haben eigentlich viele Bereiche, glaube ich, angesprochen, die für viele Leute, glaube ich, sehr anstrengend wirken, zu Suhoor aufstehen, Koran irgendwie zu lesen und Also ich glaube, das sind Ziele, die wir uns setzen können, die wir für uns als realistisch ansehen. Ich glaube, für andere ist das jetzt wirklich extrem out of reach. Deswegen möchte ich das auch immer nochmal betonen, für die Leute, die zuhören. Es ist in Ordnung, wenn du viel geringere Ziele setzt, finde ich. Für Leute, die nicht so weit sind.
Absolut.
Die wirklich für sie spazieren, Suhoor verzichte, kann man auf Suhoor verzichten, sage ich mal so, wenn man das wie gar nicht daran gewöhnt ist, Suhoor zu machen und aufzustehen, spezifisch zu der Zeit. Also man kriegt es nur hin, Fajr zu beten und dann wieder schlafen gehen.
Es ist eine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, etwas zum Suhoor zu essen, zumindest in einem Bottle und Wasser. Aber man kann darauf verzichten, aber man muss sich halt bewusst sein, dass dieser Verzicht mit Konsequenzen kommt und Folgen hat.
Okay, dann einfach anpassen, wenigstens. Richtig. Also man kann auch das Bare Minimum machen und damit aus seiner Komfortzone rausgehen, damit man es wenigstens hinkriegt, sag ich mal so. Ja. Also ich habe es auch in einem Video gesagt. Lieber sich realistische Ziele setzen. Ja. Lieber du setzt dich hin und du sagst, ich als Omar, als Ahmed, als Sabrina, als Julia, als Mariam, als Meliha, ich habe jetzt diese konkreten Vorstellungen, die für mich passen. Ich kriege es gerade mal so hin, die Fard-Gebete zu beten, weil ich bete vielleicht außer Ramadan gar nicht.
Das ist schon mal ein Riesenstep nach vorne.
Ein Riesenstep, dass du nur mal die 5 Gebete machst.
Absolut.
Passt. Tarawih ist dir zu anstrengend, ist eine Sunna.
Okay? Richtig.
Es ist eine Sunna. Tarawih zu beten und in die Moschee zu gehen, ist eine Sunna im Endeffekt, okay? Für die Leute, ich würde es wirklich so Leuten empfehlen, Leute, die gar nicht beten, komm auf deine 5 Gebete, bevor du jetzt an irgendwas anderes denkst.
Absolut.
Mach einen Schritt nach vorne, weil wie gesagt, es geht um Gewohnheiten, die du nicht nur in Ramadan machst, sondern den Rest des Jahres.
Richtig.
Überleg dir nicht, was kann ich extra in Ramadan machen? Nein. Denk lieber so nach. Was kann ich in Ramadan mir aneignen, dass du mir für den Rest des Jahres bleibst? Was ist etwas, was ich allgemein in meinem Leben verändern möchte? Nicht nur in Ramadan. Und danach basiere deine Ziele darauf. Und wenn du etwas extra machen kannst für Ramadan, dann plan dieses extra ein für Ramadan. Du sagst, das nehme ich dann weg aus Ramadan. Aber diese eine Sache, das ist mein Main Project, das bleibt mir für die restlichen Monate. So würde ich es den Leuten empfehlen.
Inshallah. Ja, inshallah. Es gibt auch die Überlieferung, die uns sagt, dass die beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala jene Taten sind, die
klein sind
und regelmäßig sind, selbst wenn sie klein sind.
Ganz genau.
Deswegen, man darf sich nicht überfordern mit diesen Zielen, wie gesagt, damit man nicht davon abkommt, sondern wie gesagt, langsam aufbauen, inshallah.
Super, ich glaube, wir haben da einiges abgedeckt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, inshallah, das Privileg geben, Ramadan zu erreichen, dass wir alle unsere Gewohnheiten aufrechterhalten, dass er uns neue Gewohnheiten gibt, dass wir Laylatul Qadr, inshallah, erreichen. Und
Amin.
Ich freue mich schon auf die Qiyams gemeinsam zu stehen.
Inshallah, sehen wir uns in der einen oder anderen Moschee.
100%ig. Inshallah. Barakallahu fik, dass du dir die Zeit genommen hast.
Fik, danke für die Einladung.
Danke, wir sehen uns, inshallah.
Inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.